Wir beginnen mit einer kurzen Wiederholung. Unser Thema ist der geistliche Kampf. In den vorhergehenden Vorträgen legten wir die Grundlage und sprachen von der Tatsache, dass wir Christen in einem Ringkampf stehen. Nicht gegen körperliche Personen, sondern gegen Herrschaften oder Herrscher und die Bereiche ihrer Autorität, gegen die Weltbeherrscher der derzeitigen Finsternis, gegen geistliche Mächte oder Heerscharen der Bosheit in der Himmelswelt. Es steht Reich gegen Reich, das Reich Gottes gegen das Reich Satans. Beides sind geistliche Reiche. Weil wir in diesem Kampf stehen, hat Gott uns die geistlichen Waffen gegeben, die wir zum Sieg brauchen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zum Niederreißen der Bollwerke Satans. Wir stellten zudem fest, dass diese Schlacht sich im Wesentlichen in den Gedanken abspielt. Dann erkannten wir, dass wir vor dem Kampf unbedingt dafür sorgen müssen, dass wir die richtige Waffenrüstung tragen, die Gott uns gegeben hat. Diese Rüstung wird in Epheser 6, 14 bis 17 beschrieben. Sie besteht aus 6 Teilen. Erinnern wir uns kurz. Zunächst war da erstens der Gürtel der Wahrheit, zweitens der Brustpanzer der Gerechtigkeit, drittens die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums, viertens der Schild des Glaubens, fünftens der Helm des Heils, das ist die Hoffnung. Wenn ihr nur das behalten habt, waren die Vorträge ihr Geld schon wert. Nummer 6, das Schwert des Geistes, das gesprochene Wort Gottes. Gestern stellten wir noch fest, dass es darüber hinaus noch diese geistliche Waffe allen Betens gibt. Paulus sagt am Ende dieser Auflistung in Epheser, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ich legte euch nahe, dass die gewaltigste, mächtigste geistliche Waffe mit der größten Reichweite, die dem Leib Christi zur Verfügung steht, das Gebet ist. Doch Gebet muss manchmal durch 2 andere Dinge untermauert werden. Durch die Disziplin des Fastens und die Disziplin der Wachsamkeit, wach bleiben, wenn andere schlafen. Gott hat versprochen, seinen Auserwählten Recht zu verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Gott hat Wächter auf die Mauern Jerusalems bestellt, die ihm Tag und Nacht keine Ruhe mehr lassen. Im letzten Teil der gestrigen Lehre untersuchten wir noch die wichtigsten geistlichen Waffen und wie sie abgeschossen werden. Zunächst befassten wir uns mit einer wichtigen, grundlegenden Wahrheit aus Kolosser 2, 13 bis 15, wo es heißt, dass Christus durch seinen Tod am Kreuz Satan ein für alle Mal besiegt hat und ihm seine Waffen weggenommen hat. Wir dürfen nie vergessen, dass wir im Grunde Satan nie besiegen müssen, sondern nur diesen Sieg umsetzen müssen, den Jesus bereits errungen hat. Und Paulus spricht in dieser Stelle in Kolosser von einem Triumph. Ich will nicht im Detail darauf eingehen, was ein Triumph ist. Aber der Triumph ist nicht der Sieg, sondern das Feiern des Sieges. Das Feiern eines Sieges, der bereits errungen wurde. Und in gewisser Hinsicht fordert Gott uns auf, an diesem Triumph Christi über die Mächte teilzunehmen. Dann hielten wir fest, dass wir der Heiligen Schrift vermutlich 3 zentrale Waffen entnehmen können, die sich auch in der Praxis bestätigen: das Wort Gottes, der Name Jesu und das Blut Jesu. Wir sagten, dass alle geistlichen Waffen durch einen Kanal abgeschossen werden, nämlich durch den Mund. Und es gab 4 verschiedene Möglichkeiten, diese geistlichen Waffen durch unseren Mund abzuschießen. Erstens Gebet, zweitens Lobpreis, drittens Zeugnis, viertens Predigt. Abschließend betrachteten wir gestern einige Beispiele aus der Apostelgeschichte, wo diese verschiedenen Abschussmöglichkeiten behandelt werden. Wir schlossen mit Offenbarung 12, 7 bis 11, wo meiner Meinung nach der Höhepunkt des geistlichen Kampfes beschrieben wird, nämlich dass die Gläubigen letztendlich ausharren, bis Satan aus seiner Festung aus der Himmelswelt hinausgeworfen wird. Der Schlüsselvers ist meiner Meinung nach Vers 11. Sie, also die Gläubigen, haben ihn, das heißt Satan, überwunden um des Blutes des Lammes und des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wir sprachen über die Sorte von Menschen, die für diesen Kampf qualifiziert ist, und kamen zu dem Schluss, dass es die hingegebenen Christen seien. Menschen, die Christus hingegeben sind, gleichgültig, ob das Leben oder Tod bedeutet. Das Entscheidende ist, nicht am Leben zu bleiben, sondern den Willen Gottes zu tun. Die Leute, die so eine Hingabe zeigen, werden die Leute sein, die Satan überwinden. Und die beiden Waffen, die dort speziell in diesem Zusammenhang genannt werden, sind das Blut des Lammes und das Wort Gottes, die beide durch unser Zeugnis wirksam werden. Wir verglichen dies mit der Verwendung des Blutes bei der Passa-Zeremonie, wo das Passalamm geschlachtet und dessen Blut in einem Becken aufgefangen wurde. Doch das Blut im Becken allein beschützte niemanden. Es musste vom Becken an den Ort gebracht werden, wo das Volk Gottes lebte. Im Alten Testament geschah dies durch ein Kraut namens Hyssop. Im Neuen Testament ist das Hyssop unser Zeugnis. Und es ist unser Zeugnis, dass das Blut in der jeweiligen Situation wirksam macht. Zum Abschluss dieser Serie möchte ich jetzt über zwei konkrete Formen des Gebets sprechen, die Ausdrucksformen eines aggressiven Gebetsstils sind. Ich will damit nicht sagen, dass ich damit alle Möglichkeiten ausschöpfe. Ich denke, wir stoßen hier nur eine Tür auf. Es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken. Aber ich möchte euch jetzt zwei spezielle Formen des Betens nennen, die sich im Laufe der Jahre meiner eigenen Erfahrung nach bewährt haben. Ihre Wirksamkeit ist für mich erwiesen. Die erste Form des Gebets ist das Gebet des Bindens und Lösens oder das Binden und Lösen im Gebet. Ich beginne jetzt mit Matthäus 16, 19, wo Jesus zu Petrus sagt: Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Mir ist klar, dass schon ganze Regale mit kontroversen Büchern über dieses Thema geschrieben wurden. Ich will nicht noch so ein Buch schreiben. Ich will nur auf die Tatsache hinweisen, dass in jenem Augenblick Petrus die gewaltigste geistliche Autorität übertragen wurde. Eine Autorität, die auf der Erde ausgeübt, aber im Himmel wirksam wird. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Ich möchte dort nicht aufhören, sondern weitergehen zu Matthäus 18, wo dieselbe Verheißung erwähnt wird, aber diesmal in der Mehrzahl. Nun, ich möchte zwar nicht die englische King James Bibel Übersetzung verkaufen, aber ein Vorteil dieser Übersetzung ist, dass sie die Unterscheidung von Einzahl und Mehrzahl sehr exakt einhält. In den modernen Bibelübersetzungen ist im Englischen oft nicht ersichtlich, ob Einzahl oder Mehrzahl gemeint ist. So sagte Jesus beim letzten Abendmahl zu Petrus: Petrus, Satan hat Verlangen danach, euch, also Mehrzahl, euch alle, also die Jünger, zu sichten wie Weizen. Aber ich habe für dich, Einzahl, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dich bekehrt hast, stärke deine Brüder. Es ist hier sehr entscheidend, ob Jesus in der Einzahl oder in der Mehrzahl spricht. In Matthäus 18 steht dieselbe Verheißung, die ursprünglich an Petrus, also an eine Einzelperson gegeben wurde, in der Mehrzahl und dehnt sich somit auf alle Gläubigen aus, die die Bedingungen erfüllen. Vers 18 bis 20 heißt es: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Und dann denke ich, sagt Jesus im gleichen Zusammenhang, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, eine Sache zu erbitten. Übereinkommen lautet im Griechischen Symphonai, wovon sich das Wort Symphonie ableitet. Es ist keine intellektuelle Übereinstimmung, sondern musikalische Harmonie. Es heißt eigentlich, wenn zwei oder drei von euch harmonieren, wenn sie eine Sache erbitten, wird es geschehen. Es geht um eine Harmonie im Geist, nicht nur um die intellektuelle Entscheidung, für Tante Mary im Krankenhaus zu beten. Dann sagt Jesus weiter, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Das Griechische sagt wirklich, wo zwei oder drei in meinen Namen hinein zusammengeführt worden sind. Ich verwende das Wort geführt, weil es auf einen Führer hinweist, und ich denke, das ist der Heilige Geist. Römer 8,14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Jesus spricht davon, dass Gläubige durch den Heiligen Geist zusammengeführt werden und sich um den Namen Jesu versammeln. Nicht auf der Grundlage ihrer Denomination oder einer Lehre, sondern mit Jesus als Mittel und Brennpunkt. Er sagt weiter, wo dies geschieht, bin ich mitten unter ihnen. Glaubt ihr, dass der Herr an jedem Ältestentreffen teilnimmt? Ich glaube nicht, dazu ist er zu sehr Gentleman. Und einige dieser Treffen sind alles andere als nett und es gibt sehr wenig Harmonie. Jesus sagte, wenn ihr durch meinen Geist in meinen Namen hinein zusammengeführt werdet und harmonieren könnt, dann ist euch meine Gegenwart sicher. Und genau dort liegt die Autorität. Ich denke, wir können Vers 18 nicht von Vers 19 und 20 loslösen. Die Ausübung der Autorität hängt davon ab, dass wir vom Heiligen Geist geführt werden und in einer solchen Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern stehen, dass wir mit ihnen harmonieren. Und dann sagt Jesus, dann, auf dieser Grundlage also gilt, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden worden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst worden sein. Das ist sehr nachdrücklich. Ich weiß nicht, ob ich das vermitteln kann, aber die Zeitform der Worte binden und lösen im Griechischen ist das Partizip perfekt. Für einige hätte ich das wohl auch besser auf Griechisch sagen können, oder? Ich will es ein wenig anders formulieren. Was die Zeitformen, also die Verbformen, die in einer bestimmten Zeit stehen, betrifft, ist das Griechische in der Lage, sehr feine Unterschiede auszudrücken. Zur Verdeutlichung ein Beispiel aus dem Englischen. Im Englischen haben wir das Imperfekt und das sogenannte Present Perfect, die jeweils was anderes aussagen, was sich im Deutschen nur schlecht nachvollziehen lässt. Im Imperfekt würde ich sagen, the door was closed yesterday, die Tür wurde gestern geschlossen. Im Present Perfect hieß es, the door has been closed, die Tür ist geschlossen worden. Da ist ein Unterschied. Wenn ich das Imperfekt verwende, mache ich keine Aussage über die aktuelle Situation, the door was closed yesterday, ob sie heute noch offen oder geschlossen ist, wissen wir nicht. Doch wenn ich das Present Perfect verwende, mache ich eine Aussage über die Vergangenheit und über die Gegenwart. The door has been closed bedeutet, sie ist geschlossen worden und ist immer noch geschlossen. Das Present Perfect beschreibt etwas, das in der Vergangenheit geschah, sich aber auf die Gegenwart auswirkt. Und Jesus sagte, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden worden sein, eine Perfektform. Das verleiht der Aussage großen Nachdruck. Es ist absolut, kein Raum für Alternativen, Zweifel oder Diskussion. Wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst worden sein. Das kann man nun auf zweierlei Weise verstehen. Ihr könnt euch entscheiden, welche der beiden Deutungen ihr bevorzugt. Sie sind beide sehr interessant. Die eine betont die Verantwortung des Menschen, die andere die Souveränität Gottes. Und genau an diesem Punkt treffen sich die beiden. Das ist eine Art theologischer Treffpunkt hier. Und wie gesagt, musst du dich entscheiden, welche Seite du bevorzugst. Wenn du die Verantwortung des Menschen in dem Ganzen betonst, dann lautet es folgendermaßen. Wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden worden sein. In dem Augenblick, in dem du es auf Erden bindest, ist es im Himmel gebunden. Deine Tat ist entscheidend. Obwohl du die Tat auf Erden ausführst, werden die Konsequenzen davon im Himmel wirksam gemacht. Die andere Möglichkeit wird auch von einigen Bibellehrern befürwortet. Die exakt entsprechende Formulierung ist etwas schwierig aus dem Griechischen zu entlehnen. Sie lautet in etwa, was du auf Erden bindest, wird das sein, was im Himmel bereits gebunden worden ist. Hier seht ihr, dass diese Formulierung die ganze Betonung auf die Souveränität Gottes legt. Du kannst auf Erden nur binden, was im Himmel bereits gebunden ist. Dennoch haben auch wir hier immer noch die Verantwortung, es zu tun, denn erst wenn es getan ist, wird es wirksam. Entscheidet euch, wie gesagt. Es sind zwei verschiedene Betonungen, aber es ist eine und dieselbe Wahrheit. Beide Möglichkeiten übertragen uns hier auf Erden die Verantwortung für das, was im Himmel geschieht. Das ist absolut atemberaubend. Wir denken ja oft, wenn nur Gott etwas tun würde. Aber sehr oft sagt Gott, du bist dran. Es liegt an dir. Warum tust du es nicht? Zwei Beispiele hierfür. Ich versteige mich hier ein wenig und mache mir Sorgen, wie ich da wieder rauskomme, aber es ist ja auch eine Sünde, sich Sorgen zu machen, oder? Ich werde euch zwei Beispiele dafür geben. Das erste Beispiel ist die Bibel. Wie viele von euch wissen, dass die Bibel als Ganzes vom Himmel herabgefallen ist? Alle 66 Bücher auf einmal. Die meisten Protestanten reden so, als ob es genauso geschehen wäre. Und auch die Fundamentalisten. Sie reden so, als sei die Bibel eines Tages vollständig irgendwo aufgetaucht. Aber das stimmt nicht. Wisst ihr, wie sie entstanden ist? Wisst ihr, dass sich Männer aus Gemeinden und Kirchen zusammensetzten und diese Frage ausdiskutierten, Zeile für Zeile, Satz für Satz, bis sie schließlich eine gewisse Überzeugung erlangt hatten, was die Absicht Christi oder des Heiligen Geistes ist? Ohne die Kirche hätten wir die Bibel nicht. Der Durchschnittsprotestant bedient sich der Bibel, um auf die Kirche einzuschlagen. Aber das ist nicht ganz logisch. Denn wenn es keine Kirche gegeben hätte, gäbe es auch keine Bibel. Die Kirche legte fest, wie die Bibel aussehen würde. Aber dann kommen die Katholiken und sagen, da haben wir es wieder, die Autorität liegt bei der Kirche. Ich sage darauf, fein. Doch wenn die Kirche die Bibel zusammenstellt, dann verunehren wir ja die Kirche, wenn wir die Bibel nicht respektieren. Man kann es drehen und wenden, um Gott kommt man einfach nicht herum. Das zweite Beispiel ist sehr aktuell. Ein Freund von mir ist Pastor in Dänemark, Pastor der Gemeinde, deren Missionare meine Frau und ich schon seit 30 Jahren sind, und er ist sehr begabt und ein intelligenter junger Mann, der vor kurzem Pastor geworden ist. Als ich letztes Jahr um diese Zeit in Dänemark war, berichtete er mir, dass er Probleme damit hätte, Leute wieder zu trauen, die bereits eine Scheidung hinter sich haben. Vor kurzem war das in Dänemark ein eher seltenes Problem, da sich nicht viele Leute scheiden ließen, doch leider folgt man dort auch mittlerweile dem Vorbild Amerikas und es lassen sich immer mehr Leute scheiden. Und ihr wisst ja, dass die Pfingstler dazu einen sehr strengen, ich möchte fast sagen gesetzlichen Standpunkt haben. Deshalb weigerte er sich, ein Paar zu trauen. Dann kam ein anderes Paar, wo ein Partner bereits geschieden war, und die traute er dann. Daraufhin wurde in der Gemeinde gegen ihn gehetzt, Leute beschwerten sich, und er dachte sich, er müsste den Herrn darüber suchen. Er nahm sich einen Tag Zeit, um den Herrn zu suchen. In dieser Zeit hatte er zwei Begegnungen mit dem Herrn. Beim ersten Mal sagte er, Herr, warum hast du es in deinem Wort nicht so klar formuliert, dass jeder klar und ohne Zweifel versteht, was du zu diesem Thema Ehe und Scheidung zu sagen hast? Und er hatte den Eindruck, dass der Herr Folgendes zu ihm sagte. Wenn ich es getan hätte, hättet ihr es gleichsam als Knüppel verwendet, um die Leute damit zu schlagen. Nachdem er das verdaut hatte, sagte er sehr demütig, Herr, du brauchst mir nur zu zeigen, was du gerne möchtest und was du tun würdest, und ich tu's. Und der Herr sagte ganz im Gegenteil, du sagst mir, was du tun wirst, und dann werde ich es tun. Seht ihr, das ist damit gemeint, wenn es heißt, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden worden sein. Gott sagt, die Initiative liegt bei dir, du triffst die Entscheidung und ich stehe dazu. Könnt ihr das glauben? Viele von euch können das wohl nicht. Es ist nun mal so, dass wir eine viel größere Verantwortung haben, als wir anzuerkennen bereit sind. Ich möchte euch zu diesem Thema noch meine persönliche Meinung anbieten. Jeder einzelne Fall einer zweifelhaften Eheschließung muss individuell betrachtet und behandelt werden. Wir dürfen diese Fälle nicht alle über einen Kamm scheren. Gut. Nun haben mich einige von euch abgeschrieben, die anderen sind auf meiner Seite. Kehren wir zurück zu der Art des Gebets, das bindet und löst. Und zu der Autorität, die Gläubigen verliehen wird, die sich im Namen Jesu versammeln und miteinander harmonieren. Im Wesentlichen geht es bei dieser Lehre in Matthäus 18 um die richtigen Beziehungen. Wo keine richtigen Beziehungen vorhanden sind, bekommen wir auch keine richtige Vollmacht. Gott hat dies sozusagen als Zaun drumherum aufgestellt, damit du nicht hineinkommst, solange deine persönlichen Beziehungen zu anderen nicht in Ordnung sind. Gott hat uns eingeladen, seinen Thron mit ihm zu teilen. Epheser 2,6 sagt, dass er uns hat mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus, aber Gott muss dafür einige Vorsichtsmaßnahmen treffen, denn sonst würde das Universum sehr bald große Probleme bekommen. Nimm einfach einen frisch bekehrten Baptisten, setz ihn auf den Thron, gib ihm das Zepter Gottes in die Hand und er würde alle Katholiken vom Angesicht der Erde hinwegfegen, oder umgekehrt. Deshalb sagt Gott, du bist willkommen hier auf dem Thron und du kannst gerne das Zepter haben, aber du musst erst ein paar persönliche Bedingungen erfüllen. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass mit Binden und Lösen praktisch jede nur denkbare Situation abgedeckt wird. Denkt mal selbst drüber nach. Im Grunde ist es doch so, wenn man weiß, wie man bindet und löst und erkennt, welche Kraft drin liegt, dann gibt es keine Situation mehr, die man nicht bewältigen könnte. Sollte wirklich nur etwas fraglich bleiben, dann sagt Jesus, dann, das wird dann geregelt oder gelöst, wenn zwei oder drei von euch eins werden. Und dann könnt ihr alles erbitten. In diesen beiden Versen ist also die gesamte Autorität enthalten, die wir im Gebet jemals brauchen werden. Ich möchte jetzt über eine besondere Art des Bindens sprechen, die für uns das Thema unserer Serie von Bedeutung ist. Hierzu zwei Bibelstellen. Matthäus 12, 28. Wir lasen das schon mal. Das ist die Bibelstelle, die ein Schlaglicht auf die beiden miteinander in Konflikt stehenden Reiche wirft. Das Reich Gottes und das Reich Satans. Jesus sagt in Vers 28, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Vers 29, im selben Zusammenhang heißt es, oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben? Das heißt, nicht die Dinge vernichten, sondern sie wegnehmen, Beute machen. Wenn er nicht zuvor den Starken bindet, und dann wird er sein Haus berauben. Und dann wird er ihm seine Habseligkeiten wegnehmen. Eine Parallelstelle dazu in Lukas 11. Wir betrachten sie zunächst und kommentieren sie dann. Lukas 11, 21, 22. Wir lesen ab Vers 20, damit wir sehen, dass es derselbe Zusammenhang ist. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist sehr interessant, diese Passagen miteinander zu vergleichen. Denn da ist was Wichtiges drin. In Matthäus heißt es, wenn ich durch den Geist Gottes Dämonen austreibe. In Lukas heißt es, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe. Daraus schließen wir, der Finger Gottes ist der Geist Gottes. Der Heilige Geist ist ein Finger. Er ist nicht nur eine Hand. Wenn der Heilige Geist etwas in deinem Leben aufzeigt, dann legt er seinen Finger genau auf die fragliche Stelle. Er tappt nicht herum und sagt, hier muss doch irgendwo etwas sein, sondern er sagt zu dir, du hast gelogen, und er nennt dir Datum, Zeit und Ort. Lesen wir weiter in Lukas 11, immer noch derselbe Zusammenhang. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Die Stelle in Lukas ist gehaltvoller als in Matthäus. Ich denke, wie bei vielen Bibelstellen gibt es auch hier zweierlei Arten, sie anzuwenden. Die erste ist die direkte Anwendung auf Jesus und den Teufel. Der Teufel war der Starke, bewaffnet, der seinen Hof bewacht. Er hatte alles, wie er sich zurechtgelegt hatte. Niemand widerstand ihm, alles war unter seiner Kontrolle. Er war ein Starker. Doch Jesus war stärker als der Teufel. Er kam über ihn und besiegte ihn. Und er nahm ihm seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute. Der Teufel ist ein Feind ohne Waffen. Ich habe das gestern schon gesagt, die Waffen haben wir. Nachdem Jesus das getan hatte, verteilte er seine Beute. Das heißt, er nahm alles, was der Teufel in seinem Hof hatte und sagte zu den Leuten, bedient euch. Preist dem Herrn dafür. In Matthäus heißt es, wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Matthäus verwendet hier konkret das starke Wort binden. Ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist uns zeigen möchte, dass dies der springende Punkt ist. Er will sagen, dass viele unserer Aktivitäten, auch wenn sie noch so gut sind, nicht wirklich effektiv sein werden, solange wir uns nicht in einer speziellen Situation mit dem Starken befassen. Wir versuchen, ihm seine Habseligkeiten wegzunehmen, aber wir haben ihn nicht gebunden. Wir stehen in einem Konflikt, bekommen auch positive Resultate, aber ich glaube, ich weiß es, denn der Herr hat es mir gezeigt. Der Herr zeigte es mir im letzten Jahr, dass er uns in diesem Jahr unterweisen würde, wie man mit dem Starken umgeht. Jeder weitere Fortschritt würde davon abhängen, inwieweit wir diese Lektion lernen. Ich sag's nochmal mit allem Nachdruck. Jesus ist es, der den Teufel besiegt hat. Wir haben das in Kolosser 2 gesehen. Er hat es getan. Er hat das getan. Doch andererseits müssen auch wir unsere Rolle übernehmen. Wir müssen seinen Sieg in die Praxis umsetzen. Deshalb müssen wir in jeder konkreten Situation, wo Gott uns die Verantwortung gibt, zu handeln und zu dienen, mit diesem Starken fertig werden. Der Starke ist Satans delegierter Repräsentant, der in dieser speziellen Situation Satans Interessen wahrnimmt. Erinnern wir uns an Daniel 10, dass wir dort vom Fürsten von Persien sprachen, vom Fürsten von Griechenland. Jeder von ihnen war ein Starker. Der eine repräsentierte die Interessen Satans in Persien, der andere in Griechenland. Daniel bekam erst dann die Antwort auf sein Gebet, als der Starke über Persien besiegt war. Das war eine wesentliche Voraussetzung. Es gab keinen anderen Weg. Ich glaube, dass Satans Reich viele verschiedene Untergliederungen und Einheiten hat, viele Autoritätsebenen. Ich kann natürlich euch kein Schaubild anbieten, aber ich glaube, dass es noch heute einen Starken über Griechenland gibt. Er ist vielleicht noch genau dasselbe. Vermutlich ist es auch genau dasselbe über Persien. Aber wir leben nicht in Griechenland oder Persien, sondern in Amerika. Und es gibt für mich keinen Zweifel, dass Satan auch über Amerika seine Starken hat. Ich glaube, dass sie mit zunehmender Autorität und Befugnis jeweils über eine Stadt gesetzt sind, über ein Gemeinwesen, einen Kreis, einen Bundesstaat und über die ganze Nation. Ich glaube auch, dass es vermutlich verschiedene satanische Kräfte gibt, die über verschiedene Bevölkerungsgruppen gesetzt sind. Ich vertrete die Auffassung, dass es für Menschen in Amerika mit spanischer Herkunft einen bestimmten Starken gibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es für die Schwarzen mit afrikanischem Hintergrund einen bestimmten Starken gibt, gegen den noch nichts unternommen wurde. Ich bezweifle auch nicht, dass auch die amerikanischen Indianer bis auf den heutigen Tag von demselben Starken regiert werden wie damals, als die ersten Weißen kamen. Und das ist auch der Hintergrund dafür, warum sich geistlich so wenig unter den amerikanischen Indianern bewegt. Und solange nicht irgendjemand herausbekommt, wie er diesen Starken denn garaus machen kann, werden wir nur sehr spärliche Resultate bekommen. Ich habe nun nicht alle Antworten parat, aber ich möchte jenen unter euch, die ernsthafte Gebetskämpfer sind, Folgendes nahelegen. Den anderen möchte ich raten, spielt nicht damit herum, denn es ist gefährlich. Jenen, die bereit sind, ernsthafte Gebetskämpfer zu sein, möchte ich sagen, Gott wird anfangen, euch zu offenbaren, welcher Starke die Situation beherrscht, mit der ihr konfrontiert seid. Es könnte nur der Starke über einer speziellen Familie sein, oder über einen kleinen Stadtteil, oder über ein bestimmtes Gewerbe. Meiner Meinung nach muss es zum Beispiel einen Starken geben, der über der Mafia steht. Ich zweifle nicht daran. Ich glaube nicht, dass man die immense Machtfülle der Mafia anders erklären könnte. An diesem Punkt sind wir weitgehend von Offenbarungen abhängig. Nicht von Offenbarungen aus der Bibel, sondern von direkter Offenbarung. Einem Wort der Erkenntnis. Paulus sagte, ich kämpfe nicht wie jemand, der in die Luft schlägt. Ich schlage nicht einfach mit meinen Fäusten um mich und hoffe, dass ich irgendwie meinen Feind treffen werde. Ich bin kein Boxer, dem die Augen verbunden sind. Ich ziele mit meinen Schlägen genau dorthin, wo ich weiß, dass mein Feind steht und wo es ihm am meisten wehtut. Ich denke, wir müssen mit dem Teufel genau dasselbe tun. Und ich werde euch zwei Beispiele dafür geben.
think we're going to have to do that with the devil. Now I'm going to give you two instances of this.
Ich werde euch zwei Beispiele dafür geben, die ich selbst in diesem Jahr erlebt habe. Ich muss etwas vorsichtig sein, weil ich Personen oder Orte nicht preisgeben will, weshalb es auch etwas vage werden wird. Vor einiger Zeit hatte ich eine sehr enge Beziehung zu einer Gruppe, die in einer Bündnisbeziehung miteinander lebt. Die meisten waren junge Leute zwischen 20 und 30. Zwei oder drei Jahre lang hatte diese Gemeinde Wachstum und eine Blütezeit erlebt. Meiner Beobachtung nach war es eine der erfolgreichsten Gemeinschaften der ganzen Nation. Und dann wurde sie plötzlich auseinandergerissen, und zwar in einer für mich ganz und gar unglaublichen Art und Weise. Zwei Älteste wandten sich gegen den Leiter, verurteilten ihn und sagten, er hätte sich der Zauberei schuldig gemacht und warfen ihn aus der Gemeinschaft. Und all das innerhalb weniger Stunden. Und dann bekam ich auch damit zu tun und das Ganze hatte mich wirklich schockiert. Etwas später traf ich mich in einer anderen Stadt mit einer Gruppe von Brüdern, die diese Situation kannten. Einer kam aus besagter Gemeinschaft. Wir berieten uns, wie wir mit dieser Situation umgehen sollten, die meiner Meinung nach ein großer Sieg Satans war. Ich selbst spürte ein Maß an persönlicher Verantwortung für diese Situation. Während wir uns unterhielten, erzählte jemand so nebenbei, dass jemand in dieser Gemeinschaft einige Monate zuvor eine Vision bekommen hätte, und zwar die Vision von einem bewaffneten Mann in einem Kettenhemd, der über der Gemeinschaft steht. Als ich das hörte, sagte eine Stimme in mir, das ist der Starke. Ich identifizierte ihn als Gesetzlichkeit, der eiserne Mann strenger und unnachgiebiger Gesetzlichkeit. Ich erzählte das den Brüdern, wir beteten und banden an Ort und Stelle den Starken. Nicht einmal 24 Stunden später riefen die beiden anderen Ältesten an, ohne dass man auf sie zugekommen wäre und sie bekannten und sagten, wir haben erkannt, dass wir absolut falsch gehandelt haben, es tut uns leid, wir haben Buße darüber getan und möchten das Ganze wieder ins Lot bringen. Ich konnte es kaum glauben. Wenn ich zu ihnen gegangen wäre und eine Woche lang mit ihnen diskutiert hätte, hätten sie das nie getan. Doch sobald wir uns mit der eigentlichen Macht befassten, die hinter der Situation steckte, kam es mir so vor, als müsste man nur noch hingehen und die Habseligkeiten dieses Starken verteilen, nach dem Motto, bedient euch. Natürlich muss man verstehen, dass so etwas in einer Gemeinschaft einen gewissen Schock auslöst. Mit den Auswirkungen dieses Schocks wird man sich eine Weile befassen müssen. Es wird also nicht alles innerhalb weniger Minuten geregelt. Das zweite Beispiel konnte man schon in der Zeitschrift Logos, auch in New Wine lesen und in Christianity Today. Vor zwei Monaten gab es ein Leitertreffen in Oklahoma City, an dem ich teilnahm. Ich glaube, es waren 38 charismatische Pastoren und Leiter versammelt. Ich habe von Anfang an seit dem ersten dieser Treffen in Seattle 1970 an jedem dieser Treffen teilgenommen. Diesmal gab es eine sehr harte Auseinandersetzung. Warum ging es? Könnt ihr euch vorstellen, um Jüngerschaft. Das Zentrum dieses Sturms lag in Fort Lauderdale. Ich möchte jetzt keine Details nennen, denn es würde ein oder zwei Stunden lang dauern. Es geht mir um Folgendes. Am ersten Abend ging es schon zur Sache. Gott gab einem Bruder das Bild von einem Wildschwein. Er ist ein sehr nüchterner Bruder, den ich schon etliche Jahre lang kenne. Wisst ihr, wie nüchtern er ist? Er ist Lutheraner. Dieses Bild wurde nun von zwei anderen Brüdern bestätigt. Und ohne näher darauf einzugehen, gelangte die ganze Gruppe von geistlichen Leitern aus vielen verschiedenen Gruppierungen zu der Überzeugung, dass dieses Wildschwein unser eigentliches Problem sei und wir dort ansetzen müssten. Als wir dann versuchten, dieser Macht den Garaus zu machen, zeigte uns der Heilige Geist, dass wir das erst dann schaffen würden, wenn die Beziehungen unter uns in Ordnung wären. Und genau dasselbe steht ja auch in Matthäus 18. 48 Stunden lang gab es dann überaus intensive geistliche Transaktionen. Am Ende dieser Zeit hatten wir den Eindruck, dass wir einen Durchbruch erlebt hätten und die Beziehungen nun in Ordnung wären. Dann stellten wir uns in einem Raum im Kreis auf und banden ganz offiziell dieses Wildschwein. Derselbe Bruder, der dieses Wildschwein damals gesehen hatte, sah es jetzt wieder in einer Vision. Das Leben war aus diesem Wildschwein gewichen und es lag nun leblos am Boden. Einer der Brüder dort, den ich sehr respektiere, ein bekannter charismatischer Leiter, sagte: Ich weiß, was dieses Wildschwein ist. Es ist der Geist religiöser Kontroverse. Und es war interessant, dass einer der lutheranischen Brüder sagte: Ich musste meine Sünden bekennen und die Sünden meines Vaters, dass wir als Lutheraner im Laufe der Jahrhunderte immer extrem hohen Wert auf religiöse Kontroversen gelegt hatten. Ich sag's euch, das war eine heiße Veranstaltung. Damals wurden Dinge gesagt, von denen ich geglaubt habe, dass ich sie niemals zu meinen Lebzeiten hören würde. Praktisch heißt das, wir waren gleichsam der Spielball einer geistlichen Macht. Mit all unserer Willenskraft, unserer Intelligenz, unseren Methoden, unseren Techniken konnten wir diese Situation nicht in den Griff bekommen. Ich erzähle euch noch ein weiteres Beispiel, das mir ein Freund berichtete. Ich werde es wieder so formulieren, dass der Bruder nicht bekannt wird. Er nahm einen großen Einsatz für den Herrn teil, einer wirklich großen Aktion. Der gesamte Mitarbeiterkreis seiner Gemeinde hatte beschlossen, diese Aktion zu unterstützen. Doch als er anfing, die ganze Sache zu organisieren und auch die finanzielle Seite zu regeln, schien es, als würde der Ältestenkreis plötzlich zu schwanken beginnen und war unentschlossen. An einem Tag wollten sie die Aktion unterstützen, am nächsten Tag nicht mehr. Schließlich sagten sie zu ihm: Wir möchten, dass du unsere Beteiligung zurückziehst. Er sagte: Das kann ich nicht. Ich habe mich schon verpflichtet. Und andere Leute haben sich auch verpflichtet, weil ich mich verpflichtet habe. Also gingen er und seine Frau mit ihrer geistlichen Verzweiflung zu einem anderen Ehepaar, die auch sehr bekannte Christen sind und Freunde von ihnen waren. Als sie anfingen, über diese Situation zu beten, sah der andere Mann vor seinem geistigen Auge eine Szene in der Gemeinde. Sie waren alle Mitglieder derselben Gemeinde. Er sah, wie sich dieser Mitarbeiterkreis der Gemeinde traf, und von diesen Mitarbeitern gingen dünne Fäden aus, die nach oben in ein unsichtbares Reich hineinreichten. Die Leute waren wie Marionetten, die sich nur so bewegten, wie jemand oben an den Schnüren zog. Er sagte: Wir können im Gebet nur diese Schnüre durchschneiden. Und das taten sie dann auch. Am nächsten Tag traf sich dieser Mitarbeiterkreis wieder und ohne weitere Diskussion, ohne hin und her, beschlossen sie einstimmig, diese geistliche Aktion zu unterstützen. Ich will Folgendes damit sagen: Wenn wir den Starken identifizieren und binden können, ersparen wir uns eine Menge Arbeit. Gut, das ist also eine Art des Gebets. In der verbleibenden Zeit möchte ich auf die zweite Art eingehen: konkretes, zielgerichtetes, beharrliches Gebet, das der Heilige Geist gibt. Ihr könnt das mitschreiben, wenn ihr wollt. Konkretes, beharrliches, zielgerichtetes Gebet, das der Heilige Geist gibt. Ich möchte zwei Beispiele aus dem Alten Testament nennen. Das erste finden wir in Josua 8. In diesem Kapitel geht es um die Eroberung der Stadt Ai durch die Kinder Israels. Im vorhergehenden Kapitel hatten sie es bereits versucht und es war ihnen nicht gelungen, weil Sünde in ihrer Mitte war. Sie machten dieser Sünde den Garaus und jetzt sagte Gott: Geht zurück und erobert die Stadt. Und er zeigt ihnen die Strategie, wie sie diese Stadt erobern sollten. Die wollen wir uns nicht näher betrachten, es war eine militärische Strategie mit einem Hinterhalt und so weiter. Aber mitten in der Erzählung von dieser Militäroperation lesen wir eine Anweisung Gottes an Josua, die keine militärische Bedeutung hatte. Er sollte sein Krummschwert in Richtung der Stadt ausstrecken, die sie einnehmen wollten. Ich lese es kurz, Josua 8,18. Da sprach der Herr zu Josua: Strecke das Krummschwert, das in deiner Hand ist, gegen Ai aus, denn in deine Hand will ich es geben. Josua streckte das Krummschwert, das in seiner Hand war, gegen die Stadt aus. Dieses ausgestreckte Krummschwert hatte keinerlei militärische, sondern nur geistliche Bedeutung. In Versen 24 folgende lesen wir, wie die Israeliten dann die Stadt eroberten und restlos vernichteten. Und dann heißt es in Vers 26, denn, das ist also eine Begründung, denn Josua zog seine Hand, die er mit dem Krummschwert ausgestreckt hatte, nicht zurück, bis er an allen Bewohnern von Ai den Bann vollstreckt hatte. Josua streckte das Schwert aus, als die Schlacht begann, hielt das Krummschwert in derselben Position ausgestreckt und zeigte die ganze Zeit über auf Ai, bis der Sieg errungen war. Das Krummschwert selbst hatte keinerlei militärische Bedeutung, sondern nur eine geistliche. Ich möchte dies folgendermaßen umschreiben. Josua ergriff die Verheißung Gottes, dass sie Ai einnehmen würden, und er nahm sie in Anspruch, bis sie restlos erfüllt war. Dieses ausgestreckte Krummschwert ist für mich eine herrliche Veranschaulichung für gottgegebenes, beharrliches, unerschütterliches und zielgerichtetes Gebet. So viele Leute fuchteln mit ihrem Krummschwert herum, wenn sie beten. Gott segne alle unsere Missionare. Das ist ein Rundschlag. Ich weiß nicht, ob irgendjemand einmal die Auswirkungen eines solchen Gebets spürt. Ich rede hier von etwas Konkretem. Du hast ein Ziel, du hast dir vorgenommen, dieses Ziel zu erreichen, und du wirst das Schwert erst dann wieder einstecken, wenn du das Ziel erreicht hast. Besonders in den Psalmen wird sehr großer Wert darauf gelegt, dass die Feinde zerstört werden, dass sie verzehrt werden, dass sie nicht wieder groß werden können. Psalm 18 heißt es, ich kehrte nicht um, bis ich sie, meine Feinde, aufgerieben hatte. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Gott hält nicht viel von Teilsiegen. Wir Christen erreichen oft Teilsiege und stecken dann das Schwert wieder ein, und später bekommen wir dann wieder Probleme mit Ai. Nun das nächste Bild aus 2. Könige 13. Hier wird beschrieben, was sich am Sterbebett des Propheten Elisa zutrug. Elisa war Prophet im Nordreich gewesen. Der König von Israel war damals Joasch. Und als Joasch hörte, dass Elisa im Sterben lag, kam er, um ihn an seinem Sterbebett zu besuchen. Das erste, was er zu ihm sagte, war: mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Was meinte er damit? Meiner Meinung nach erkannte dieser König, dass der echte und eigentliche geistliche Schutz Israels nicht in den Armeen lag, die er selbst kommandierte, sondern in der Gegenwart des Propheten in ihrer Mitte. Ich würde sagen, er wurde von dem Gedanken völlig überwältigt, dass dieser Prophet nun gehen würde, und fragte sich, wie es dann mit ihrem Schutz ausschauen würde. Elisa trug ihm dann auf, etwas zu tun, was mit dieser speziellen militärischen Situation Israels zu jener Zeit in Beziehung stand. Israel wurde von einer stärkeren Macht aus dem Norden und vom Osten bedroht, ähnlich wie heute, von Syrien. Elisa sorgte noch vor seinem Tod dafür, dass etwas gegen diese Bedrohung durch Syrien unternommen werden würde. Ich nehme an, dass er sich viele Sorgen um das Wohlergehen des Volkes Gottes machte, dass er erst dann in Frieden sterben konnte, nachdem diese Vorkehrungen getroffen waren. Diese Vorkehrungen sind bemerkenswert und vergleichbar mit der Situation Josuas. Nur hier werden Pfeil und Bogen verwendet. Ich lese die Stelle. In meiner Bibelversion werden die Namen nicht genannt, deshalb füge ich ein, wer mit er oder sie gemeint ist. 2. Könige 13, 14 folgende. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Und Joasch, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Gesicht und sagte: mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Ich denke, es ist sehr traurig, dass wir oft dann erst erkennen, wie viel uns bestimmte Leute bedeuten, wenn sie drauf und dran sind, von uns zu gehen. Ich möchte euch nahelegen, dass es sich für euch auszahlen könnte, manche Leute schon eher wertzuschätzen, besonders die Männer ihre Frauen und die Frauen ihre Männer. Warte mit einem Kompliment, dass du deine Frau liebst, nicht bis sie im Sterben liegt. Wir lesen weiter in Vers 15. Da sagte Elisa zu ihm: Hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile, und er sagte zum König von Israel: Spanne den Bogen. Da spannte er ihn, und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Der König hatte also seine Hände am Bogen, spannte ihn, und Elisa neigte sich zu ihm und legte seine Hände auf die Hände des Königs. Was heißt das? Für mich ist das ein Zeichen für die Salbung und Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. Wenn die Hände des Propheten auf dem Bogen liegen, dann macht das einen Unterschied. Das Bezeichnende an der Sache ist, dass der Prophet seine Hände nur sehr kurz auf die Hände des Königs legte. Auch bei uns gibt es Zeiten im Gebet, wenn der Heilige Geist auf uns ruht, in denen wir alles bekommen können, was wir uns in dieser Zeit vorgenommen haben. Aber wenn wir warten, dann sind wir wieder genau dort, wo wir angefangen haben, und es wird nichts geschehen. Wie wichtig ist es doch, einfühlsam auf das Wirken des Geistes zu reagieren. Lesen wir weiter. Und Elisa sagte, öffne das Fenster nach Osten, also in Richtung Syrien. Und der König öffnete es, und Elisa sagte, schieß. Und er schoss einen Pfeil durch das offene Fenster. Da sagte Elisa, Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Syrien. So wirst du bei Afek Syrien schlagen bis zur Vernichtung. Beachtet, es heißt hier, bis zur Vernichtung. Dann sagte Elisa, nimm die Pfeile, also die übrigen Pfeile. Und der König nahm sie. Und Elisa sagte zum König von Israel, schlag auf die Erde mit den Pfeilen. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte, zu schlagen war 5 oder 6 Mal, dann hättest du Syrien bis zur Vernichtung geschlagen. Jetzt aber wirst du Syrien nur 3 Mal schlagen. Einmal für jedes Mal, als er mit den Pfeilen auf die Erde schlug. Was heißt das für uns? Es bedeutet, dass geistliche Mächte über militärische Siege entscheiden. Für mich heißt das, wenn du einen Sieg im geistlichen Leben errungen hast, wird sich das im militärischen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich auswirken. Das entscheidende Reich ist das geistliche Reich. Und Joasch versagte zum Teil, weil er nicht entschlossen genug war. Er hörte zu früh auf. Ja, er schlug Syrien 3 Mal, aber er hat sie nicht wirklich erledigt. Lesen wir nur den letzten Vers des Kapitels, Vers 25. Da entriss Joasch, der Sohn des Joahas, der Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hazaels, die Städte wieder, die dieser aus der Hand seines Vaters Joahas im Krieg genommen hatte. 3 Mal schlug ihn Joasch und brachte die Städte Israels wieder zurück. Also einmal für jedes Mal, als er mit dem Pfeilen auf die Erde geschlagen hatte. Hier geht es um ein vom Geist inspiriertes, vom Geist bevollmächtigtes, zielgerichtetes, aggressives Gebet. Öffne das Fenster in Richtung des Feindes, warte, bis die Hände des Propheten auf deinen Händen liegen, schieß den Pfeil ab und dann bleib dran. Kümmere dich auch weiter darum. Sorg dafür, dass der Sieg wirklich entscheidend ist. Das ist so anschaulich, dass ich es nicht weiter erklären muss. Ich denke, jeder von uns weiß, wie er das in der Praxis umsetzen muss. Zum Schluss noch 3 Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung. Beispiele für vom Geist gegebene, zielgerichtete, konkrete und beharrliche Gebete. In meinem Buch Die Waffe des Betens und Fastens könnt ihr noch weitere Beispiele nachlesen. Das erste Beispiel wird auch in diesem Buch erwähnt und ich möchte es deshalb nur kurz streifen. 1941-42 war ich Soldat der britischen Armee in Nordafrika. Ich nahm am längsten Rückzug der britischen Armee während der ganzen Geschichte teil. Das ist keine sonderliche Auszeichnung. Wir zogen uns 750 Meilen ununterbrochen zurück von einem Ort namens El Agela in Tripolitanien bis zu einem Ort namens El Alamein, 50 Meilen westlich von Kairo. So ein langer, ununterbrochener Rückzug, ohne genau zu wissen, warum und was als nächstes geschieht, kann sehr demoralisierend sein. Ich hatte den Eindruck, dass eins unserer Hauptprobleme darin bestand, dass die Offiziere nicht das Vertrauen der Männer genossen. Ich hatte den Eindruck, dass sie dieses Vertrauen auch nicht verdient hatten. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber sie waren selbstsüchtig und undiszipliniert. Nur ein Beispiel, Wasser war damals in der Wüste das knappste Gut überhaupt. Der normale Durchschnittssoldat bekam für 2 Tage nur eine Wasserflasche voll, die für alles reichen musste, trinken, waschen, kochen und so weiter. Wir wuschen damals unsere Hemden in einen sehr oktanreichen Benzin, weil das damals leichter zu kriegen war als Wasser. Es war eine sehr eigenartige Situation. Aber während dieser Zeit mischten die Offiziere ihren Whisky mit mehr Wasser, als die normalen Soldaten als Tagesration hatten. Und das machte natürlich keinen guten Eindruck. Ich war gerade frisch bekehrt und gerade eben Geist getauft. Ich war noch nicht von vielen Gemeindebesuchen verdorben. Es gab nur den Herrn, die Bibel und mich und niemand, der mir weismachen konnte, dass etwas nicht mehr geschehen könnte oder veraltet wäre. Preis dem Herrn. Deshalb sagte ich zu mir, da muss ich beten. Ich fragte, wie ich für so eine unwürdige Führung beten könnte. Wie kann ich Gott bitten, diese Leute zu segnen? Ich dachte, das kann ich nicht. Dann sagte ich, Gott, du musst mir zeigen, wie ich beten soll. Und ohne dass ich in eine Gemeinde gegangen wäre, zeigte mir der Herr, dass Fasten ein ganz normaler Teil des Christenlebens war. Während dieser 2 Jahre in der Wüste im aktiven Militärdienst fastete ich jede Woche am Mittwoch. So betete ich und fastete ich. Ich betete folgendes konkrete Gebet: Gib uns Führer, die zu deiner Herrlichkeit gereichen, damit du uns durch sie Sieg schenken kannst. Nach Kriegsende lernte ich die Hintergründe kennen, doch genau in diesem Augenblick hatte die britische Regierung beschlossen, den Oberbefehlshaber Nahost abzusetzen und ihn zu ersetzen. Sie wählten einen Mann aus, der in der Wüste gedient hatte, einen Brigadier, flogen ihn nach Kairo, damit er dort den Oberbefehl übernehmen würde. Sein Flugzeug zerschellte bei der Landung, er wurde hinauskatapultiert, brach sich das Genick und starb. In dieser kritischen Situation, in dieser aktivsten Phase des Krieges, hatte die britische Armee keinen Oberbefehlshaber. In diesem Augenblick traf Winston Churchill, der damalige Premierminister, mehr oder weniger im Alleingang eine Entscheidung, suchte sich einen kaum bekannten Kommandeur aus Großbritannien aus, ließ ihn dort hinunterfliegen, wo er den Oberbefehl übernehmen sollte. Sein Name war Bernard Montgomery. Wir wussten damals noch nichts über diesen Mann, aber ich würde auf Grundlage meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass Montgomery ein leidenschaftlich überzeugter, bekennender Christ war, ein integrer Mann und ein sehr strenger Zuchtmeister. Montgomery kam dort an und er wusch diesen Offizieren den Kopf, dass ihnen Hören und Sehen verging. Innerhalb von 2 Monaten hat er die Disziplin und Moral der Armee wiederhergestellt. Und dann kam die Schlacht von El Alamein, diese berühmte Schlacht, wo der erste Sieg der Alliierten im Krieg errungen wurde, was den gesamten Kriegsverlauf änderte in Afrika. Ungefähr 2 Tage nach der Schlacht war ich in der Wüste neben einem 3-Tonner Lastwagen und auf dem Armaturenbrett des Lastwagens stand ein kleines Radio. Der Nachrichtensprecher beschrieb die Szene im Hauptquartier Montgomerys in der Nacht vor der Schlacht von El Alamein. Er beschrieb, wie Montgomery herauskam, all seine Offiziere und Männer zusammenrief und sagte, bitten wir den Herrn, der mächtig ist in der Schlacht, uns den Sieg zu schenken. Als ich diese Worte hörte, wenn ihr mich verstehen könnt, schoss ein Stromstoß des Himmels durch mich, von Kopf bis Fuß hindurch, und der Herr sagte zu mir sehr leise, das ist die Erhörung deines Gebets. Also lernte ich gleich am Anfang meines geistlichen Lebens, dass man die Geschichte durch Gebet verändern kann. Aber ich möchte Folgendes betonen, Gott muss dir das Gebet schenken. Und wenn du das Krummschwert nimmst, dann streck es aus, halt es ausgestreckt, zieh es nicht zurück. Abschließend noch 2 weitere Beispiele. In den 50er Jahren, als ich Pastor in London war, fiel mir auf, dass die Kombination der 2 größten Nationen auf Erden und gleichzeitig der 2 stärksten kommunistischen Weltmächte, nämlich der Sowjetunion und China, als vereinter Block zwangsläufig ein gewaltiges Hindernis für den Fortschritt des Evangeliums darstellen würde. Ich bin kein ausgesprochen politischer Mensch und auch kein ausgesprochener Kommunistenfeind. Deshalb sagte ich zu mir, nun, ich bete nun besser. Es kommt euch vielleicht lächerlich vor, dass ich als einziger Mensch für eine Situation betet, von der knapp 1,5 Milliarden Menschen betroffen sind. Wiederum sagte ich zum Herrn, Herr, wenn ich beten soll, dann gib mir das Gebet. Und diesmal hatte ich das Gefühl, dass der Herr mir ein Gebet aus dem Psalmen gab. Das Gebet Davids aus Psalm 55, 9, wo es heißt, zerstöre Herr und spalte ihre Zunge. Ohne näher auf den Hintergrund einzugehen, aber ich erkannte, wenn der Herr die Zunge von Völkern spaltet und sie gegeneinander richtet, dann werden sie dadurch geschwächt. Ich weiß nicht wie lange, aber vielleicht 2 oder 3 Jahre lang betete ich nicht jeden Tag, aber zumindest jede Woche, dieses eine einzige einfache Gebet über Russland und China. Zerstöre Herr und spalte ihre Zunge. Und was tat Gott? Er tat es. Heute fürchten sie sich wohl mehr voreinander und führen eher gegeneinander Krieg als gegen irgendeine andere Macht. An der russisch-chinesischen Grenze hat Russland 1 Million schwer bewaffnete Soldaten stehen und China 2 Millionen. Gleichgültig, welche Bedrohung sie für andere Teile der Welt darstellen, im Grunde ist jetzt ihre Schlagkraft geschwächt, weil sie sich aufeinander konzentrieren. Nun komme ich zum dritten Beispiel. Viele von euch kennen es schon. Als ich 1963 in die Vereinigten Staaten kam, war ich ein Besucher, der 6 Monate bleiben wollte. Es geschahen Dinge, die ich nicht geplant hatte, und schließlich wurde ich ein Einwanderer und 1970 bekam ich die Staatsbürgerschaft. Also habe ich eigentlich seit 1963 immer hier gelebt. Und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich bin den Vereinigten Staaten dankbar. Ich habe von dieser Nation viel Gutes empfangen. Man hat mich in diesem Land wertgeschätzt, wie ich in meinem eigenen Land nie wertgeschätzt worden bin. Das könnte man ja auch biblisch deuten, wie dem auch sei. Es ist auf jeden Fall eine Tatsache und ich bin dankbar dafür. Es war sehr seltsam, denn auf einmal hatte ich den Eindruck, als würde der Herr anfangen, mich für die Regierung der Vereinigten Staaten verantwortlich zu machen. Ich wehrte mich dagegen. Ich sagte zum Herrn, ich bin ja nicht einmal Staatsbürger. Ich bin erst seit kurzem hier. Warum ausgerechnet ich? Dann hat Gott angefangen, mir zu zeigen, dass Christen in erster Linie dafür verantwortlich sind, für ihre Regierungen zu beten. Das ist die erste konkrete Gebetsanforderung an den Christen. Also begann ich zu beten. Und wiederum hatte ich den Eindruck, dass mir der Herr ein konkretes Gebet geben muss, das seinen Willen repräsentiert, also dieses Krummschwert, das ich ausstrecken könnte. Was ich hier sage, gibt es bereits auf Kassette von mir und wurde vor mehr als 6 Jahren aufgenommen. Es ist also nichts, was ich mir gerade jetzt ausdenke. Das Gebet, das der Herr mir meinem Eindruck nach gab, war sehr einfach. Erhöhe die Gerechten und erniedrige die Bösen. Ich wusste, dass es auch biblisch begründet war. Im Psalm 75, 7 und 8 heißt es, denn nicht von Osten noch von Westen, nicht von Süden her kommt Erhöhung. Denn Gott ist Richter, diesen erniedrigt er und jenen erhöht er. Deshalb lesen wir noch in, dasselbe lesen wir noch in Daniel 2,20, da heißt es, der Herr setzt Könige ab und setzt Könige ein, er hat Weisheit und Macht. Es ist gut, dass er das hat. Also betete ich dieses Gebet und erzählte allmählich auch Freunden davon. Ich erinnere mich noch daran, wie ich einem katholisch-charismatischen Bruder, einem engen Freund von mir davon erzählte. Ich betete es damals immer noch und da traf ich diesen Bruder während der Watergate-Affäre wieder und er schaute mir in die Augen und sagte, Bruder Derek, ich mache dich persönlich für das verantwortlich, was jetzt in Washington geschieht. Und ich sagte, ich nehme diese Verantwortung gerne an. Bruder Larry Tomczak zitierte am Anfang eine ähnliche Bibelstelle, die wir hier verwenden können. Betrachten wir sie uns kurz, sie steht in Sprüche 10,9. Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher. Wer aber seine Wege krumm macht, wird ertappt. Das ist eine Bibelstelle, mit der man Perversion und Korruption in einer Regierung ausmerzen kann. Und Gott tut das. Es werden ja immer mehr Fälle moralischer und finanzieller Korruption in unserer Regierung ans Licht gebracht. Das ist keine Katastrophe, sondern eine Gebetserhörung. Gott wirkt, um die Regierung dieses Landes zu reinigen. Abschließend möchte ich euch noch ein Gebet ans Herz legen und Gott möge uns den Glauben geben, dieses Gebet zu beten. Es geht um den Weltkommunismus, der momentan ungefähr 2/3 der Welt dominiert. Wir finden das Gebet in Hiob 38. Ich behaupte nicht, dass ich gerade jetzt den Glauben habe, dieses Gebet zu sprechen, aber ich frage mich, ob uns der Herr nicht vielleicht dafür den Glauben geben möchte. Hiob 38 ab Vers 8. Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als sich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln und ich ihm meine Grenze zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter, und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Seht ihr, der Herr hat dem Meer eine Grenze gezogen. Wie sehr es auch wütet und tobt, Es kann über die Grenzen Gottes nicht hinausgehen. Mir kam auf einmal der Gedanke, dass Gott auch dem atheistischen Kommunismus eine Grenze setzen kann und zu ihm sagen kann, bis hierher kommst du und nicht weiter. Und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Bitte nehmt das einfach so mit, denn der Herr, wenn der Herr es dir wichtig macht, dann kannst du vielleicht derjenige sein, der dieses Gebet spricht. Und Gott wird das Gebet ehren, das er gibt. Gut, wir müssen hier aufhören, die Zeit ist fortgeschritten. Der Herr segne euch. Es war sehr schön, bei euch zu sein.